Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit André Mumot.
An manchen Theatern geht's hinter den Kulissen wilder zu als auf der Bühne. Am Staatstheater Wiesbaden etwa, da wurde in den letzten Jahren hauptsächlich gestritten und gekämpft. Jetzt gibt's aber einen Neustart mit weiblicher Doppelspitze. Die beiden Intendantinnen Dorothea Hartmann und Beate Heine beginnen die Spielzeit mit einem Premierenmarathon und versuchen, Ruhe ins Chaos zu bringen. Wir sprechen gleich mit ihnen darüber und reisen zum Internationalen Theaterfestival nach Tiflis in Georgien. Es war viel los am Staatstheater Wiesbaden in den letzten Jahren, man möchte sagen vor allem hinter den Kulissen. Immer wieder geriet das Haus in die Schlagzeilen, weil sich Intendant Uwe-Erik Laufenberg gegen Corona-Maßnahmen auflehnte, Anna Netrebko zu den Mai-Festspielen einlud und erbittert mit dem geschäftsführenden Direktor Holger von Berg stritt. Dem warfen Schauspieldirektor Wolfgang Behrens und Dramaturgin Annika Bardos vor, er habe das Theater nachhaltig beschädigt. Ist das jetzt also ein Scherbenhaufen, der völlig neu zusammengesetzt werden muss? Wir fragen nach, denn an diesem Wochenende beginnt die aktuelle Spielzeit unter neuer Leitung mit zwei Intendantinnen an der Doppelspitze. Dorothea Hartmann gehörte bislang zum Leitungsteam der Deutschen Oper Berlin. Beate Heine war stellvertretende Intendantin am Schauspielhaus Hamburg. Nun sind sie gemeinsam in Wiesbaden und hier bei uns in Rang 1 zu Gast. Herzlich willkommen, Dorothea Hartmann.
Vielen Dank.
Und herzlich willkommen, Beate Heine.
Ja, hallo, guten Tag.
Frau Hartmann, als Oliver Rehse seinerzeit die Intendanz am Berliner Ensemble von Klaus Peimann übernahm, hat er das Haus erstmal von einem Wünschelrutengänger und Heiler entstören lassen, auch um negative Energien zu entfernen. Haben Sie womöglich kurz daran gedacht, das in Wiesbaden auch mal auszuprobieren, bevor Sie richtig loslegen?
Naja, also wir kennen das Haus jetzt seit 2 Jahren. Wir haben uns dem langsam genähert aus der Distanz und sind immer tiefer in das Haus und die Materie, die Strukturen eingestiegen, haben alles kennengelernt. Und tatsächlich gibt es einiges, das wir jetzt aufräumen müssen. Und auf der anderen Seite entsteht im Moment so viel Neues und Gutes und so viel Kunst vor allem, dass wir am liebsten darüber sprechen und eigentlich gar nicht so gern über die Vergangenheit.
Das verstehe ich sehr gut. Aber ganz im Ernst, wie haben Sie denn die Mitarbeitenden jetzt erlebt, die so viele Konflikte über sich ergehen lassen mussten in den letzten Jahren? Herrscht da Erleichterung am Haus, dass es diesen Neustart gibt? Oder gibt es da auch Skepsis? Ist da vielleicht jetzt eine besonders kritische Grundhaltung zu spüren? Wie haben Sie das erlebt, als Sie jetzt wirklich angefangen haben?
Also grundsätzlich muss man sagen, dass sich alle auf diesen Neustart freuen und auch freuen, dass was Neues losgeht und dass man eben dieses belastende Erbe hinter sich lassen kann und sich neu strukturieren und neue konstruktive Arbeitsatmosphären schaffen kann. Das haben wir schon so erlebt. Wir sind mit offenen Armen empfangen worden.
Und wie schafft man konstruktive Arbeitsstrukturen? Wie gehen Sie konkret daran, zu sagen, das ist jetzt unsere Art und Weise, in diesem Haus mit den Mitarbeitenden zusammen an der Kunst und an allem anderen zu arbeiten?
Das Wichtigste ist natürlich die Kommunikation. Die war teilweise abgerissen und wir setzen uns zusammen permanent, um Dinge zu besprechen, aufzuarbeiten. Es gibt eine klare Sitzungsstruktur auch, wo immer wieder unterschiedliche Abteilungen zusammenkommen. Das ist eigentlich die Theaterarbeit, die wir auch von anderen Theatern kennen und das wird hier jetzt aufgebaut.
Und Sie kennen sich auch schon eine ganze Weile. Sie haben in Hannover zusammengearbeitet. Sich zu zweit auf solch eine Position zu bewerben, heißt ja, man muss sich wirklich sehr einig sein, man muss sich vertrauen, man muss sich gut kennen. Wie kam es dazu, dass Sie gesagt haben, wir beide, wir könnten das doch machen da in Wiesbaden?
Ja, also wir haben uns vor allem über Jury-Sitzungen kennengelernt in den letzten 10 Jahren. Frau Heine, die vom Schauspiel vor allem kam, ich von der Oper. Und wenn man so zusammensitzt und über einen Preis diskutiert oder eben eine Auszeichnung über andere Kunst, dann merkt man eben sehr schnell, ob man da auf einer Wellenlänge ist. Und das haben wir sehr schnell realisiert, dass wir eben genau die gleiche Theatervision letztlich haben.
Mit dieser Theatervision geht es jetzt auch los. Sie starten an diesem Wochenende in die Spielzeit und gehen wirklich in die vollen. Große Oper mit Ligeti's La Grande Macabre, 2 Schauspielpremieren, ein Klassiker, Corneilles Spiel der Illusion und dann noch eine von Ersan Montag inszenierte Uraufführung, Double Serpent. Und im Hessischen Landesmuseum gibt es auch noch die alten Meister von Thomas Bernhard. Ist das Signal, zurück auf die Bühne, weg vom Streit, hinter den Kulissen, wir zeigen jetzt die Kunst?
Ja, natürlich. natürlich. Das Haus hat sich in den letzten Monaten sehr mit sich selbst beschäftigt und wir wollen jetzt auch den Blick nach außen richten und eben auch in die Stadt gehen und präsent sein. Und darum verlassen wir auch bei einigen Inszenierungen das Theater und gehen an andere Orte.
Wie muss man denn solch ein Haus und auch die Nebenspielstätten bespielen? Wie begegnen Sie diesem Publikum? Was ist das überhaupt für ein Publikum in Wiesbaden? Das haben Sie sich ja wahrscheinlich auch etwas genauer angeschaut und müssen jetzt überlegen, für wen machen wir eigentlich diese Kunst? Man sieht ja schon, es gibt moderne Oper, es gibt eine sehr moderne, queere Theateruraufführung, es gibt aber auch Klassiker. Ist das die Balance, die Sie da grundsätzlich aufrechterhalten müssen?
Ja, das ist genau die Mischung, die uns interessiert. Wir möchten hier ein großes Theaterpaket für alle bieten und das Theaterpaket reicht nun mal eben von alten Stoffen, die wir neu auf die Bühne stellen, neu zeigen, interpretieren, bis hin zu Uraufführungen in allen Sparten. Das ist genau das Paket, das man jetzt an dem Wochenende mit 7 Premieren gleich erleben kann.
Aber ist es denn tatsächlich so, dass man das so aufteilen kann, dass es diese unterschiedlichen Publika gibt, also ein eher konservatives Abonnentenpublikum und ein junges Publikum, das sich für ganz neue Stoffe interessiert? Das ist ja genau die Frage, wie macht man das Theater fit für die Zukunft? Ich glaube, einer Ihrer Schwerpunkte liegt ja auch im jungen Schauspiel, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, das junge Schauspiel bekommt bei uns oder überhaupt das junge Staatstheater, das ist auch spartenübergreifend zu verstehen. Das ist nicht nur Schauspiel, da wird es auch Tanz- und Musiktheater geben wie Schauspiel. Das bekommt einen eigenen Ort oder hat einen eigenen Ort bekommen, die Wartburg. Die liegt auch in einem anderen Stadtteil. Und dieser Stadtteil ist, würde ich sagen, sehr viel heterogener als der, in dem das große Hauptgebäude steht, die Festung, die Theaterfestung. Und das ist auch sehr viel niedrigschwelliger, dieser Ort. Und wir bauen eben auch ein neues Ensemble dort auf. Die haben ein eigenes Ensemble bekommen, sodass sie künstlerisch auch sehr viel unabhängiger agieren können.
Denn das Prinzip Stadttheater ist ja schon auch ein bisschen in der Krise. Wie stellen Sie sich denn das Theater für die Zukunft vor oder aus Ihren Erfahrungen, die Sie bisher gemacht haben, wie würden Sie sagen, muss man denn die Theater fit machen für die Zukunft, damit da auch das Publikum stabil bleibt und neues Publikum hinzukommt?
Ja, wir wünschen uns vor allem Neugierde auf Neues und anderes und das betrifft sowohl junge Menschen, die vielleicht neugierig sind auf ein Haus, das sie noch gar nicht kennen, wie auch Ältere, die hier ein Abo haben und die vielleicht neugierig werden könnten auf Stoffe oder Ästhetiken, Stilrichtungen, die sie überraschen. Und das Theater zukunftsfähig zu machen, bedeutet vor allem eine Durchlässigkeit im Haus herzustellen, aber auch das nach außen auszustrahlen, eben Durchlässigkeit im Sinne von neugierig bleiben, neugierig auf das, was Theater alles sein kann. Und das ist eben nicht nur ein enger Werkkanon im Schauspiel oder im Musiktheater, das ist nicht nur einige wenige Regiehandschriften, sondern das reicht eben wirklich im großen Bogen, macht das ein Feld auf, wo man sehr, sehr viel darstellende Kunst erleben kann, die mal bunt ist und mal eher schwarz-weiß, die mal mit Puppen arbeitet, die mal mit außereuropäischen Instrumenten auch arbeitet und dann aber immer wieder zurückgeht auf das Traditionelle, dass ein Orchester im Orchestergraben sitzt. Aber das muss nicht immer dort sitzen. Also einfach Luft reingeben in alles, was Theater heißt.
Programmatisch heißt es auch, dass wir sehr viel mehr partizipative Projekte machen wollen und auch machen und umsetzen. Also mit jungen Menschen genauso wie mit älteren Menschen, sodass wir eben uns nochmal ganz anders öffnen in die Stadt. Und natürlich ist das ein mittelfristiger Weg, anderes, neues Publikum zu generieren. Aber ich denke, dass man das über diese künstlerischen Wege, dass einem das gelingen kann.
Und jetzt haben Sie ja Ihre Erfahrungen gemacht in den letzten Monaten mit der Doppelspitze, mit der gemeinsamen Leitung. Funktioniert das für Sie so gut, wie Sie sich das vorgestellt haben? Oder bringt das vielleicht auch doch Schwierigkeiten mit, sich immer miteinander abstimmen zu müssen?
Das ist schon eine Herausforderung, das ist klar. Und gleichzeitig ist es eine so große Bereicherung, weil man eine direkte Ansprechpartnerin hat, weil die Ideen sozusagen doppelt sind. Und dass letztlich das Theater sehr davon profitiert, dass da zwei Menschen sich nun um ja auch ein sehr, sehr großes Haus kümmern.
Dorothea Hartmann und Beate Heine, die neue Doppelspitze am Staatstheater Wiesbaden. Da gibt es heute Abend die Premiere von Ligetis La Grande Macabre. Morgen hören Sie dann in unserem Kulturmagazin Fazit die erste Kritik zu Ersan Montags Inszenierung von Double Serpent. In knapp einem Monat wählt Georgien. Die Abstimmung am 26. Oktober gilt als Schicksalswahl. Sollte die Regierungspartei Georgischer Traum an der Macht bleiben, könnte es schlecht stehen um die Demokratie in der Kaukasusrepublik. Erst im Frühjahr erließ die Regierung nach russischem Vorbild ein Gesetz gegen ausländische Einflussnahme, um regierungskritische Organisationen mundtot zu machen. Vergangene Woche folgte ein Gesetz, das die Rechte queerer Menschen stark einschränkt. An der Spitze des Protests gegen die Regierung stehen die Theater, die in Georgien ein breites Publikum haben. Und gerade findet in der Hauptstadt Tiflis das Tbilisi International Festival of Theater statt, bei dem sich im Rahmen des Georgian Showcase die heimischen Bühnen ausländischen Gästen präsentieren. Christoph Leibold ist für Rang 1 vor Ort.
I always think that resistance is very important. Theaters should resist all the time.
Theater, sagt Ekaterina Masmishvili, Theater bedeutet Widerstand, immer und ganz grundsätzlich. Besonders aber in Zeiten wie diesen, da die Theater in Georgien unter starken politischen Druck geraten sind.
The state wants to have control.
Der Staat, erklärt Masmishvili, will die Theater kontrollieren, weil sie hier eine wichtige Stimme der Zivilgesellschaft sind. Verliert er die Kontrolle über die Theater, verliert er sie auch über das Land. Ekaterina Masmishvili ist selbst Opfer staatlicher Einmischung in die Kunstfreiheit geworden. Sie leitet das Tbilisi International Festival of Theater. Bis vor wenigen Jahren aber war sie darüber hinaus auch geschäftsführende Direktorin des Marianishvili Staatstheaters. Bis das Kunstministerium ihren Vertrag auslaufen ließ, um sie durch einen regierungstreuen Funktionär zu ersetzen. Der künstlerische Leiter des Hauses, Levan Zulatze, einer der renommiertesten Theatermacher Georgiens, verließ das Marianishvili daraufhin von selbst. In einer leerstehenden Fabrikhalle am Rande von Tiflis hat er vor einem Jahr ein unabhängiges Theater gegründet, die Theater Factory 42. Sie ist mit gleich mehreren Aufführungen im Festivalprogramm vertreten, unter anderem mit der Produktion 1921 bis 1924. Das Stück, geschrieben und auch inszeniert von Zulatze selbst, ist ein Sittengemälde der georgischen Bourgeoisie von vor rund 100 Jahren. Für kurze Zeit war das Land damals schon einmal eine unabhängige Demokratie, ehe es 1921 von der Roten Armee überrollt wurde. Weil die Menschen erst Widerstand zu leisten begannen, als es bereits zu spät war. 1921 bis 1924 ist ein Weckruf für die Gegenwart in historischem Gewand, eine Warnung, dass sich das Land erneut in Richtung Diktatur entwickelt. An einem staatlichen Theater in Georgien wäre diese Inszenierung mittlerweile undenkbar. Für Regisseur Zulatze war der Wechsel in die freie Theaterszene daher unumgänglich.
Ich wollte ein neues Theater, ein freies Theater, ein unabhängiges Theater. Die Freiheit ist sehr süß.
Sie hat aber auch einen bitteren Beigeschmack. Staatliche Fördergelder kann Zulatze keine erwarten. Sein Theater muss sich allein durch Ticketverkäufe und Sponsorenzuwendungen finanzieren. Unterstützung aus dem Ausland in nennenswerter Höhe darf die Factory 42 dabei seit dem Erlass des Gesetzes gegen ausländische Einflussnahme nicht annehmen. So versucht die Regierung, die unabhängigen Bühnen finanziell auszuhungern. Umso wichtiger, dass das Tbilisi International Festival of Theater vor allem die freie Szene präsentiert und damit stärkt. Fragt sich nur, wie lange das noch möglich sein wird. Auch Tiflis wird vom georgischen Traum regiert. Die Stadt kommt für 80% des Festivaletats auf. Die Angst geht um, dass auch sie den Geldhahn zudrehen könnte. Das hat jetzt schon Auswirkungen.
One who attends also this Georgian showcase can really feel how less and less free the program is.
Es sei unübersehbar, dass das Programm des Georgian Showcase über die letzten Jahre immer unfreier geworden sei, meint Data Tavaze. Er leitet das Royal District Theater, eines der prominentesten Häuser der freien Szene in Tiflis, und wird beim Festival sein Stück Hunger nach Motiven von Knut Hamsun zeigen. Darin kommen auch Figuren vor, die sich als non-binär definieren. Nach dem neuen georgischen Anti-LGBTQ-Gesetz ist das als angebliche queere Propaganda eigentlich verboten.
Right now, if we're gonna be silent,
aber wenn wir uns davon einschüchtern lassen, sind wir zum Verstummen verdammt, findet Tavaze. Mindestens so sehr wie die Repressalien der Regierung fürchtet er die Selbstzensur der Theaterschaffenden in vorauseilendem Gehorsam.
This is what I'm afraid of.
Immerhin, jüngsten Umfragen zufolge, schwindet die Zustimmung für die Regierung. Dass sie abgewählt wird, gilt dennoch keineswegs als ausgemacht. Ihre homophobe Stimmungsmache verfängt in diesem immer noch stark von der orthodoxen Kirche geprägten Land, zumindest bei einem Teil der Bevölkerung. trotz einer weit verbreiteten Sehnsucht nach der EU. Mit Blick auf den 26. Oktober und eine mögliche Zementierung der bedrückenden Verhältnisse spricht Ekaterina Masmishvili einen vielsagenden Satz.
But then you know we are very patient people. But then there comes one day and the patience is over.
Wissen Sie, erklärt die Leiterin des Theaterfestivals von Tiflis, wir Georgier sind ein geduldiges Volk. Aber der Tag wird kommen, da uns der Geduldsfaden reißt. Widerstand findet dann wahrscheinlich nicht mehr nur im Theater statt. Selbst einen Bürgerkrieg schließen manche nicht mehr aus.
Ja, bedrohliche Aussichten. Christoph Leibold mit seinem Bericht vom Tbilisi International Festival of Theatre, das noch bis zum 4. Oktober seine Aufführungen zeigt.
Die geniale Stelle.
Und die hat heute Claudia Schmitz für uns. Sie ist die geschäftsführende Direktorin des Deutschen Bühnenvereins und begibt sich für uns auf ein Totenfloß.
Meine geniale Stelle ist, ich nenne das gerne Erweckungserlebnis, das ich als Schülerin im Theater hatte, und das war eine Aufführung an den Vereinigten Städtischen Bühnen Krefeld, Mönchengladbach. Das muss in den 80er Jahren gewesen sein, und das war eine Inszenierung von Harald Müllers Das Totenfloß. Und wir waren da mit der Schulklasse und ich bin in diese Aufführung hineingegangen. Ich bin dem Stück gefolgt. Das war so ein Endzeitstück gewesen, also drei Menschen, die im Unbewohnbaren lebten, die in so lumpigen Kostümen mit Ganzkörperschminke, einer sehr rudimentären Sprache miteinander verhandelten, sich bekämpft haben in diesem Unbewohnbaren. Und ich sehe diese Figuren, diese Spielerinnen noch sehr lebhaft vor mir. Es hat mich so bewegt, so berührt, dass ich anders aus dieser Vorstellung hinausgegangen bin, als ich hineingegangen bin. Das war für mich ein magischer Moment und hat mir gezeigt, was Theater vermag, also die Veränderung. Man verlässt das Stück anders, als man hineingegangen ist.
Claudia Schmitz, die geschäftsführende Direktorin des Deutschen Bühnenvereins, der hat in dieser Woche eine Petition losgetreten, um gegen die drastischen Kürzungen im Berliner Kulturetat aufmerksam zu machen. Unterzeichnet haben unzählige Kulturschaffende Frank Castorf und Annemie van Ackere, Daniel Barenboim, Nina Hoss, Lars Eidinger, Sascha Walz, Didier Eribon. Die Liste ist lang und prominent. Monika Grütters, die ehemalige Kulturstaatsministerin, kommentiert die dramatischen Einschnitte so.
Man muss der Bevölkerung insgesamt, nicht nur den Finanzministern, klar machen, wir geben 1,6-2% des Steueraufkommens für Kultur aus. Das ist vergleichsweise wenig im Verhältnis zum Ertrag dieser Szene, die ja für eine gesunde Gesellschaft sorgt, für einen kritischen Umgang miteinander, die Demokratie stabilisierend ist, die hilft, die Spaltung der Gesellschaft zu überwinden, weil sie ja auch als Brückenbauerin funktioniert, die Kultur. Und deshalb ist das, was man da einspart, viel weniger als das, was man an Schaden anrichtet. Ich glaube, dieser Geist, der muss viel überzeugender und deutlicher und lauter werden. Und dafür sind nun mal die Ministerinnen und Minister da.
Sagt Monika Grütters über die Kürzungen im Kulturetat der Hauptstadt. Das vollständige Gespräch mit der ehemaligen Kulturstaatsministerin hören Sie heute Abend ab 23.05 Uhr in unserem Kulturmagazin Fazit. Das war's für heute bei Rang 1 mit André Mumort. Ich danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Samstag. Machen Sie's gut.